Die Infobriefe verschicken wir auch, dass ihr sie lest und dann auch informiert sind, was die Bedürfnisse auch in der Gemeinde sind. Ja, es ist für mich heute ein Privileg, dass ich eine neue Predigtserie oder dass wir eine neue Predigtserie in der Gemeinde auch starten. Und die nächsten 4 Sonntage geht es einfach darum, euch nochmal nahezubringen, was das Anliegen, was die Vision der Gemeinde ist. Also die Gemeindemitglieder, wenn ich es jetzt ausstellen lassen würde, die zur Gemeinde gehören, könnt ihr mehr die Vision von der Gemeinde sagen, würden die das natürlich selbstverständlich wissen. Aber so mal in die Tiefe zu gehen, um zu gucken, warum tun wir Dinge, wie wir sie tun. Also wir verfassen ja nicht Schriftstücke, nur dass sie verfasst sind, sondern wir möchten die auch mit Leben füllen. Und da bin ich Gott dankbar, dass wir da als Leiterkreis und als Leiterschaft da so an einem Strang ziehen, dass das rüberkommt. Der Eingangsbibelvers, ich werde euch heute nicht alle Bibelverse an die Wand an den Screen werfen können, sondern ich werde manche Sachen nur zitieren, weil ich möchte hier nicht morgen nur eine Folie nach der anderen bringen, weil das auch sehr ermüdend ist. Und zu den einleitenden Gedanken einfach auch einen Bibelvers dazu, kannst du einfach weiterklicken, Moritz, nochmal eins. Und nochmal eins, genau. Das ist so das, was wir uns wünschen für jeden, der zu uns in die Gemeinde kommt, für jeden von uns, der die Gottesdienste besucht. Und da sagt Jesus im Johannesbrief, ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also nicht nur ein bisschen Leben, sondern das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wir glauben, dass jeder von uns einzigartig gemacht ist. Wenn du es nicht glaubst, dreh dich mal um, keiner sieht so aus wie du. Und wir glauben auch, dass jeder einzigartig begabt ist und dass Jesus gekommen ist, uns Leben in Fülle zu geben. Unsere Vision, die soll uns dabei helfen, dass Menschen ihr Profil entdecken, dass sie ihre Begabungen entdecken, dass sie ihr Potenzial entwickeln und dann auch in einem Team einsetzen. Das ist so das Ziel, das, was wir anstreben, um dass sie lernen, in ihrer Bestimmung zu leben. Und das, wenn jemand zu uns kommt und den Next Step Kurs besucht, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen. Wenn du den nicht kennst, bist herzlich dazu eingeladen. Der erste Schritt, was wir dort vermitteln, ist einfach, kannst weiterklicken, ich mache den Daumen hoch. Nochmal eins. Dass Menschen auch wissen, was wir in der Gemeinde tun. Wir zeigen ihnen da die Vision von der Gemeinde, was unsere Strukturen sind, zu wem wir gehören. Der zweite Schritt ist, entdecke dein Design. Also wie hat Gott dich gemacht? Finde heraus, was deine einzigartigen Möglichkeiten, Begabungen und Fähigkeiten sind, mit denen Gott dich beschenkt hat. Das dritte Schritt ist, es nützt ja nicht, dass ich nur weiß, was für Begabungen ich auch habe. Die Frage ist doch auch, wie kommt diese Gaben, wie kann ich mein Potenzial ausschöpfen? Wir machen da einen Gabentest, wir müssen Menschen mehr erfahren, was ihr Potenzial ist, dass Menschen auch Führungsqualitäten entwickeln können. Und dann ist natürlich uns wichtig, dass Menschen, und das war das Anliegen, das wäre der vierte Schritt, dass Menschen in Teil von einem Team werden. Also der Lobpreisleiter ist froh, dass er nicht hier alleine steht, sondern dass er hier Musiker hat. Die Kinderarbeit ist froh, dass sie Mitarbeiter bekommen. Die Kleingruppenleiter sind froh, dass sie nicht alleine in ihre Kleingruppe gehen, sondern dass es da Menschen gibt, die sich mit einklinken. Und das ist so die Herausforderung, weil wir sagen ja zu Recht, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Familie sind und dass Gott uns da hineingepflanzt hat, damit wir das, was Gott uns geschenkt hat, auch hier einsetzen. Das waren die einleitenden Gedanken. Das ist schon ganz viel, ich weiß. Aber ihr könnt das alles nachlesen. Der erste Punkt, über den ich mit euch ein paar Gedanken teilen möchte, ist, was ist denn die Vision von unserer Gemeinde? Für was stehen wir? Wir glauben, dass es Gott auf dem Herzen ist, dass jeder Jünger eine Reise durchlebt und die Reise besteht nun mal aus 4 Schritten. Der erste Schritt ist, was ist wichtig, dass Menschen Gott kennenlernen. Also Gott will alle, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie ihn kennenlernen. Im Epheserbrief, ich zitiere diesen Vers, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, ich bete darum, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Also der Zweck von Gottesdiensten, der Zweck von Gemeinde ist es, der Zweck, im Leben mit Jesus ist, dass wir ihn besser kennenlernen. Der zweite Schritt ist, wir möchten, dass Menschen Freiheit erleben. Früher haben wir das den ersten Schritt genannt, gewinnen. Der zweite Schritt, die festigen, Freiheit erleben. Und da schreibt Paulus in den gleichen Abschnitt, ich bete darum, dass euch die Augen eures Herzens, dass er euch die Augen des Herzens öffne. Und in Jakobus 5, 16 steht, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und der Punkt, wo Menschen diese Freiheit erleben dürfen, wo sie lernen können, wie sie ihren Glauben in ihrem Umfeld relevant leben können. Das sind unsere Kleingruppen, das haben wir Kleingruppen. Das ist für uns nicht ein Gemeindeprogramm, sondern das ist der Punkt, wo ich auch mal meine Sünde bekennen kann. Das ist auch mal der Punkt, wo ich mich austauschen kann, wo ich über meine Erlebnisse mit Gott sprechen kann. Über diesen Gedanken wird nächste Woche, nächsten Sonntag, des Silas predigen. Der dritte Punkt, was in unserer Vision entspricht, ist, so weit bin ich noch nicht, dass Menschen ihre Berufung entdecken. Paulus schreibt im Epheserbrief in den Versen 17 und 18, ich bete darum, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und in Römer 12, 6 steht, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Also Menschen sollen ihre Gaben entdecken und ihre Berufung finden. Das wird die dritte Predigt in unserer Predigtreihe sein. Und dann, was uns auch sehr am Herzen liegt, dass dort, wo wir leben, dass wir einen Unterschied machen. Auch wieder der Verse aus 17 und 18. Ich bete darum, dass ihr erkennt, was für ein reiches Erbe und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und in 1. Petrus 4,10 steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns so vielfältigerweise schenkt. Also du und ich, wir haben Gaben bekommen und die sollen wir nicht verstecken, sondern Gott hat uns diese Gaben gegeben, damit andere Menschen daran teilhaben können. Dass dort, wo du lebst, wo du deine Gaben einbringst, im Leben von anderen Menschen einen Unterschied machst. Wir wünschen uns, dass Menschen in unseren Teams mitarbeiten, dass sie ihren Dienst finden und dass wir mit unseren Gaben dienen. Das war so mal ein kurzer Abriss, was so in groben Zügen unsere Gemeindevision ist. Und ihr merkt, ich bin sehr on fire, wie man das so neu modern sagt, weil mich das echt berührt. Und der erste Punkt, über den ich mit euch ein paar Gedanken teilen möchte, und dann kommt noch ein dritter Gedanke, der mir auch sehr auf dem Herzen liegt. Menschen sollen Gott kennenlernen. Und das ist ja immer die Frage, wo findet es statt? Unser Ziel als Gemeinde ist, dass Menschen Gott kennenlernen. Unser Ziel ist als Gemeinde, dass du Gott besser kennenlernst. Und das geschieht durch unsere Sonntagsgottesdienste. Einer unserer wichtigsten Aufgaben ist doch, Menschen zu erreichen, die noch nicht an Gott glauben, die Gott noch nicht kennen. Und deshalb sind unsere Predigten eigentlich für alle ausgelegt, egal an welchem Punkt du gerade stehst, ob du schon wie ich fast 50 Jahre Jesus nachfolgst, ob du frisch bekehrt bist oder ob du Jesus noch gar nicht kennst. Aber wir möchten auch, dass diejenigen, die Gott noch oder noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, einen Ort finden, wo sie Gott kennenlernen können. Und für mich ist so wichtig, dass Gemeinde, dass Gottesdienst ein Ort ist, der Gnade. Da komme ich später noch drauf. Unsere Gottesdienste sind von 4 Grundwerten bestimmt, oder was uns wichtig ist in unseren Gottesdiensten. Gemeinde ist ein Ort des Feierns, darum mag ich Lobpreis so. Wenn man es uns auch nicht immer ansieht, aber Gemeinde ist ein Ort des Feierns, wir dürfen uns an unserem Gott freuen. Also wir glauben, dass Gemeinde ein Ort der Freude ist. Also nicht, dass es uns so geht, denke ich an die Gemeinde, bei Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Nein, wenn ich an die Gemeinde denke, dann freue ich mich, dass es da Menschen gibt, die Jesus kennen, dass es Menschen gibt, die Jesus nachfolgen und dass Gemeinde nordisch, wo Menschen Gott kennenlernen dürfen. Im Psalm 122, Vers 1 nach der Schlachtübersetzung steht, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Ich hoffe, das hast du heute Morgen auch schon jemand gesagt. Hey, lass uns in den Gottesdienst gehen. Wir glauben, dass Gemeinde ein Ort der Gegenwart Gottes ist, an dem Menschen Gottes Gegenwart erleben können. Wir singen nicht zu Unrecht, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Also wir sehnen uns nach der Gegenwart Gottes. Und wir alle kennen doch die Situation, wenn wir Gott anbeten, wenn wir mit Gott sprechen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir an Gottesdiensten sind, wenn wir in unserer Kleingruppe sind, wie plötzlich die Gegenwart Gottes in unser Leben kommt und unser Herz das erfüllt. Und Gemeinde, Gottesdienst darf so ein Ort sein, wo man das erleben darf. Wir glauben auch, dass Gemeinde ein Ort der Zurüstung ist, an dem Menschen erleben und lernen, dass die Wahrheiten der Bibel für ihr Leben relevant sind. Das glauben wir. Und da brauchen wir natürlich auch wieder die Kleingruppen, weil da kann ich fragen, hey, wie machst du das? Wie betest du Gott an? Wie liest du die Bibel? Wie ist dein Konzept im Berufsalltag, wenn du einen schwierigen Arbeitskollegen hast? Was sagt da die Bibel? Und wir wissen ja, es gibt ja Ämter in der Gemeinde, das steht in Epheser 4, 11 und 12. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib Christi aufgebaut wird. Also Gemeinde ist der Punkt, wo Menschen aufgebaut wird. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr Apostel, noch mehr Propheten, noch mehr Evangelisten, noch mehr Hirten und noch mehr Lehrer. Also für mich, mir steckt das Hirtensherz und das Herz des Lehrers, das mag ich sehr. Aber wir brauchen auch die Apostel, wir brauchen die Männer und Frauen, die Evangelisten sind und die auch prophetisch begabt sind. Und wir glauben auch, dass Gemeinde ein Ort der Rettung ist. Deshalb treffen wir uns heute Morgen, an dem Menschen Jesus als ihren Erlöser kennenlernen können. In Römer 10, 13 bis 14 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann nur, wenn man in ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Das ist unsere Aufgabe, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe, das ist nicht nur der Sonntagmorgen, Gottesdienst dazu da, dass Menschen hören, dass Jesus der Erlöser und der Retter ist. Wie kann ich nun Menschen meinen Glauben mitteilen? Fühle dich verantwortlich für deine Freunde. Verbringe Zeit mit ihnen. Erzähle ihnen von deiner Geschichte. Im Kurs über Begleitpersonen zeigen wir Menschen, wie man 3 Minuten sein Zeugnis geben kann. Vor meiner Bekehrung, wie ich Jesus begegnet bin und wie ich mit Jesus lebe. Und dann lade sie auch zum Sonntagsgottesdienst an. Und da ich gern Praktiker bin, wie kann ich das tun? Bei uns in der Gemeinde gibt es die 3G-Regel. Ihr könnt statt halt beten, Gebet sagen. Ich darf beten für die Dinge, ich darf gehen und ich darf auch geben. Also ich bete für meine Freunde, ich gehe zu ihnen hin und ich gebe ihnen meine Zeit und mein Leben ein Stück weit. Soweit mal so der Einstieg, was uns als Gemeinde, was die Vision der Gemeinde ausmacht. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, sagst du jetzt schon Amen? Nein, das sage ich an der Stelle noch nicht. Aber es gibt noch einen dritten Punkt. Punkt Nummer 3, genau. Ich kann auch predigen, ohne dass da vorne was steht. Ich habe letztes Jahr über 2 Dinge gepredigt, die mir sehr wichtig sind. Und zwar, dass wir als Gemeinde oder als Christen Menschen sind, die andere ermutigen. Ich bin sehr dafür, dass es in unserer Gemeinde dass Gemeinde ein Ort ist, wo man sich wertschätzt, wo man sich ehrt, wo man den anderen höher achtet als sich selbst. Und dieses Thema, wir waren Anfang November ja in unserer Bundeskonferenz. Und einer der Predigten von Bruder Striefler war, dass Gemeinde ein Ort der Gnade sein soll. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, dass ihr manchmal über Wahrheiten nachdenkt, nachsinnt, die euer Herz bewegen. Und was ich euch heute Morgen sagen, das ist jetzt sehr vertraulich, weil ich ein Stück weit euch von meinem Herz zeige. Also für mich ist das nicht nur eine biblische Wahrheit, sondern das ist etwas, was mich umtreibt, was ich in Gemeinden festgestellt habe, was ich mir wünsche, dass es Teil unserer Gemeindekultur wird. Um das geht es jetzt in diesem dritten Punkt. Wir lesen aus Johannes 8 in den Versen 3 bis 5 und jetzt werdet ihr die Verse nachlesen können. Spannende Geschichte. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnten, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Also sie haben hier Jesus herausgefordert und fragen natürlich noch so fromm: Ja, was meinst jetzt du dazu? Hey, gib uns mal eine Antwort. Und was die Geschichte auch aufzeigt, Menschen können manchmal ganz schön ohne Erbarmen sein. Und bestreben, gute Schriftgelehrte und Pharisäer zu sein, stellen sie einfach die Frau bloß. Es scheint Menschen irgendwie zu gefallen, besser wie andere dazustehen, besser wie der andere zu sein. Und so sucht man, was ist das Einfachste? Man sucht einen Fehler bei den anderen. Und wahrscheinlich ist es so, dass die wenigsten von diesen Pharisäern bei dieser Situation mit dabei waren. Und jetzt stell dir vor, die Situation für die Frau vor. Sie schnappten die Frau und stellten sie in die Mitte. Dorthin, wo jeder sie sehen konnte. Dort, wo jeder mit dem Finger auf sie zeigen konnte. Da gab es kein Entkommen für sie. Und Verhalten wie dieses, vielleicht auch fromm getarnt, ist einer der Gründe, warum viele Menschen auch in unseren Gemeinden ihre Schuld verheimlichen. Wer möchte denn bloßgestellt werden? Wer möchte denn in die Mitte gestellt werden? Wer möchte denn, dass andere mit dem Finger auf sie zeigen? Wer Menschen helfen möchte, nimmt Menschen auf die Seite und stellt sie nicht bloß. Stellt sie nicht in die Mitte, legt ihren Arm um die Schulter und zeigt nicht mit Finger auf sie. Die Männer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten nicht helfen, die wollten verurteilen. Aber Jesus hat uns ein anderes Prinzip gelehrt. Wer überführt von Sünde und Schuld? Wer macht es? Wessen Aufgabe ist es, dich und mich von Schuld zu überführen, von Schuld, Gerechtigkeit und Gericht? Wessen Aufgabe ist es? Die Aufgabe vom Heiligen Geist. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu lieben. Und ich möchte euch herzlich bitten, nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes zu übernehmen. Das Prinzip wird so oft umgedreht. Ich weiß, Menschen zu lieben und nicht reflexartig sie mit ihrer Schuld zu konfrontieren, ist nicht immer ganz leicht. Ist auch im Gemeindealltag herausfordernd. Aber wie es nicht sein soll, zeigt uns hier Johannes in Vers 5. Wie man nicht reagieren sollte, ist so, wie die Pharisäer reagiert haben. Da sagen sie zu Jesus: Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Stellt euch mal die Situation vor, wie sich die Frau gefühlt haben muss. Haben wir so eine Ahnung, wie es ihr ging? Niemand hat gefragt, wie kam es denn überhaupt zu der Situation? Wie kam es zum Ehebruch? Niemand hat auch gefragt, tut es dir leid? Niemand hat auch nicht gefragt, wo ist denn der Mann dazu? Also ich habe noch niemanden gesehen, der Ehebruch mit sich selber gemacht hat. Also das muss man mal einer erklären. Alles, was die Pharisäer interessiert hat, war das Gesetz. Und das Gesetz war eindeutig. Das Gesetz sagte verboten. Das Gesetz sagte ein ganz klarer Fall. Das Gesetz sagte Steinigung. Gesetzliches Denken sagt immer schwarz und weiß, richtig und falsch. Und das ist der Grund, warum für viele Menschen auch die Gemeinde kein sicherer Ort ist. Und warum Menschen vielleicht auch ihre Schuld, ihre Sünde verheimlichen. Wir sollten bedenken, schnelle Vorurteile. Meinen, es besser zu wissen, hilft selten weiter, sondern schafft eher Distanz. Nicht alle Menschen sind böse, nicht alle Menschen lieben die Sünde, nicht alle wollen sündigen. Oft gibt es ja Gründe dafür, eine Vorgeschichte. Oft ist ein Mangel an Liebe, an Anerkennung oder eine ungestillte Sehnsucht. Sehe ich das? Wir wissen nicht, es kommt aus der Geschichte nicht hervor, warum diese Frau Ehebruch begangen hat. Es ist so einfach zu reagieren wie die Pharisäer, steinigt sie. Die Reaktion der Pharisäer. Die Großherzigen werden vielleicht sagen, die arme Frau. Eben schwarz und weiß. Aber Situationen sind vielfältig. Wisst ihr, wir Menschen lieben klare Verhältnisse. Aber Jesus liebt Menschen. Und was macht jetzt Jesus in dieser Situation? Sie haben ihn gefragt, hey Jesus, was meinst du zu diesem Fall? Und dann macht Jesus die ganz bekannten Verse und er kniet sich nieder und konfrontiert die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir lesen dann in Vers 7, als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch hat noch nie gesündigt? Der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wow. Und das war jetzt etwas, was die Ehebrecherin nicht erwartet hätte. Der Rabbi sagt sowas. Die Frau wusste das Gesetz, sie wusste, sie ist schuldig. Und sie hat sicher nichts mehr gefürchtet, als in die Hände von den Pharisäern und Schriftgelehrten zu kommen. Sie hat sicher sich gefürchtet, ertappt zu werden. Und nun was passiert? Nun zeigt man mit Fingern auf sie, stellt sie in die Mitte und soll gesteinigt werden. So eine schwierige Situation hatte diese Frau noch nie erlebt. Das war wie so ein Orkan, der über ihr Leben hinweggefegt ist. Und mitten in diesem Sturm aus Anklage, aus Hass und Wut befand sie sich plötzlich mitten im Auge des Sturms. Und da wissen wir, dort ist es ruhig. Da gab es völlige Ruhe, Annahme und Geborgenheit. Warum? Weil Jesus da war. Also wenn Chaos über dich hereinbricht und die Folgen der Sünde Leben zerstören will, gibt es keinen sicheren Ort als dort, wo Jesus ist. Kannst du mal die Folie einblenden, weil ich den Satz so wichtig finde. Denn es gibt keinen sicheren Ort für einen Sünder als dort, wo Jesus ist. Das ist für Sünder der sicherste Ort. Warum? Weil Jesus für die Sünde gestorben ist. Und egal, wohin diese Ehebrecherin geflüchtet wäre, nirgends wäre sie so sicher gewesen wie in der Nähe von Jesus. Sünde ist ja wie so ein Urteil über uns, wie so ein Damoklesschwert, das über unserem Leben schwebt. Weil man ja nie weiß, wenn reißt der Faden. Bei der Ehebrecherin ist der Faden gerissen. Und der sicherste Ort für sie in der Situation war, weil Jesus da war. Und nachdem Jesus gesprochen hat, gingen ja alle Ankläger weg. Weil was hat Jesus gemacht? Wir würden ja so gerne wissen, was er geschrieben hat. Gell? Das gibt aber der Text nicht her. Und jetzt wissen wir, dass wir ja nichts in Texte hineinlesen können, was gar nicht da stand. Und in Vers 8 und 9 steht dann, bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Also der Einzige, der übrig blieb, wer war das? Das war Jesus. Der Einzige, der ohne Sünde war, war Jesus. Und Jesus wäre jetzt der Einzige, der das Recht gehabt hätte, den Stein zu werfen. Nochmal in die Situation rein. Die Ehebrecherin ist bewusst, ich bin schuldig. Und sieht jetzt demjenigen in die Augen, der das Recht gehabt hätte, den Stein zu werfen. Könnt ihr die Spannung so ein bisschen fühlen? Ihre Ankläger waren verschwunden und sie hätte nun das Recht gehabt, wegzulaufen. Ich glaube, Jesus hätte sie nicht aufgehalten. Ich glaube, er wäre nicht in die Beine gekrätscht oder so. Warum ist sie trotzdem stehen geblieben? Weil sie eines verstanden hat, dass Weglaufen keine Lösung ist, weil ihre Sünde hätte sie mitverfolgt, ihre Sünde wäre mit ihr gegangen. Sie wusste, um wirklich frei zu werden, um wirklich frei zu sein, brauche ich jemanden, brauche ich Vergebung. Und der Einzige, der mir vergeben kann von meiner Schuld, ist der, der gleichzeitig auch das Recht gehabt hätte, den Stein zu werfen. Er hat es aber nicht getan. Und dann steht sie da und hört die Worte, die ihr Leben und die auch unser Leben wahrscheinlich völlig verändert haben. Vers 10 und 11. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Und dann kommt der Satz, der so entscheidend ist. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete er Jesus. Nächste Folie bitte. Besser als ein Geheimnis zu hüten, ist Gnade zu empfangen. Ich hoffe, du kennst das Gefühl auch, wenn jemand kommt und dieses Damoklesschwert deine Verurteilung über dein Leben wegnimmt. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen kommen können, weil sie verstanden haben, dass Gemeinde nicht ein Ort der Anklage, sondern der Gnade ist. Ich sage es nochmal, dass sie verstanden haben, dass Gemeinde nicht ein Ort der Anklage, sondern der Gnade ist. Wir dürfen nicht die Aufgabe vom Satan übernehmen. Er ist der Ankläger. Und unsere Gesellschaft ist doch voll von Menschen, die von der Last ihrer Schuld fast erdrückt werden. Aber nie auf den Gedanken kommen, dass Gemeinde der Ort ist, wo sie ihr Geheimnis, ihre Sünde in Gnade eintauschen können. Seht, Jesus ist doch gekommen, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Jesus ist gekommen für die Sünder und die Kranken. Jesus hat sein Leben gegeben, als wir noch Sünder waren. Und so darf unsere Gemeinde ein Ort sein, und wenn es noch nicht ist, werden, ein Ort der Gnade. Gemeinde, christliches Zentrum in Bad Säckingen, muss der sicherste Ort für Sünder sein. Wisst ihr warum? Weil Jesus der Herr der Gemeinde ist. Und wir wissen, Gnade liebt zuerst und spricht später. Das ist auch noch so ein Satz, den ihr euch merken dürft. Kannst weiterklicken. Ich glaube, mir ohne Zweifel, die Frau hat gewusst, dass Ehebruch uncool ist, nicht gut ist, sie zerstört. Sie wusste, Ehebruch ist verkehrt. Und an keiner Stelle sagt jetzt Jesus, weil er so gnädig ist, hast du prima gemacht, weiter so. Das sagt Jesus nicht. Im Gegenteil, und das kann ich mir so bildlich vorstellen, wie Jesus jetzt ihr in die Augen guckt. Und ich glaube, wenn jemanden Augen hat, die klar sind, wo man reinschauen kann, dann sind es die Liebenden, die Augen von Jesus. Er sagt Folgendes in Vers 11. Du kannst gehen, aber sündige nur nicht mehr. Das war seine Ansage. Ich vergib dir, aber sündige nicht mehr. Und es bewegt echt mein Herz. Wichtig an dieser Stelle ist die Reihenfolge. Gott liebt zuerst und spricht später. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat zuerst geliebt, indem er sich schützend vor sie gestellt hat. Und erst hinterher hat er zu ihr gesprochen. Und sagt, hey, sündige nicht mehr. Seht, wenn Menschen zu Jesus kommen, mit ihrer Schuld geht es nicht nur darum, dass sie Vergebung empfangen. Es geht auch darum, dass sie Wiederherstellung erleben. Dass sie nicht mehr die gleichen sind wie vorher, dass sie nicht mehr sündigen. Und für die Wiederherstellung braucht es manchmal klare Ansagen. Und das hat Jesus gemacht. Aber worauf wir uns bei Jesus immer verlassen können, er verliebt dich immer zuerst und dann spricht er zu dir. Und das ist mein Wunsch, und da möchte ich euch herzlich dazu einladen, das ist unsere Vision, auch für die Gemeinde hier in Bad Säckingen, dass das richtige Zentrum Bad Säckingen, Gemeinde Jesu, ein Ort der Gnade ist. Es ist nicht vergessen, dass Jesus uns gnädig war. Sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Dass wir ein Ort der Gnade sind, wo Menschen zur Seite genommen werden und nicht bloßgestellt werden. Ein Ort, an dem man Menschen den Arm um die Schulter legt und nicht mit Fingern auf sie zeigt. Ein Ort, an dem die Geschichten von Menschen gehört werden und nicht mit dem Gesetz argumentiert wird. Ein Ort, wo zuerst geliebt wird und dann gesprochen. Ich komme zum Schluss meiner Gedanken. Wir sind eine Gemeinde mit Vision. Wir möchten, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir möchten, dass Menschen Freiheit erleben. Wir wollen, dass sie ihre Berufung entdecken und wir wollen, dass sie einen Unterschied machen. Aber wir wollen auch eine Gemeinde sein, wo man gnädig miteinander umgeht. Wo man zuerst liebt und dann spricht. Dass Gemeinde ein Ort ist der Gnade und ein sicherer Ort für Sünder. Und an der Stelle sage ich jetzt Amen. Und möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Herr Jesus, ich danke dir, dass Gemeinde ein Ort der Gnade sein darf. Danke, Jesus, dass du mit uns gnädig und barmherzig warst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns liebst und weil du uns liebst, können wir diese Liebe weitergeben. Möchte ich bitte, Jesus, dass wir Männer und Frauen, Söhne und Töchter sind, Väter und Mütter, die gnädig miteinander umgehen. Herr, damit wir Gnade empfangen durften, hast du einen hohen Preis bezahlt. Du bist für uns Sünder gestorben und dafür danken wir dir, Jesus. Herr, wir wollen nie vergessen, dass du uns gnädig warst und deshalb dürfen wir auch gnädig mit Menschen umgehen. Danke, Jesus, dass wir dieses Prinzip lernen dürfen, dass du, Geist Gottes, die Menschen überführst von ihrer Sünde. Aber Herr, danke, dass wir ihnen ihre Liebe wiederbringen dürfen. Und ich möchte dich auch bitten, Jesus, dass auch in unserer Gemeinde, dass Sünde nicht verheimlicht wird, sondern dass man zum Thron der Gnade kommt, dass man zu dir kommt, weil du ein sicherer Ort bist. Danke, Jesus, dass du auch der Gott bist, der jede Scham wegnimmt. Herr, der in die tiefste Seite, in die tiefste Kammer unseres Herzens sieht. Du siehst, wie wir es meinen. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist. Dass du ein Gott bist, der Dinge neu macht in unserem Leben. Danke, dass wir vor dich treten dürfen, ehrlich und offen. Und dass wir bei dir Gnade empfangen dürfen. Danke, dass du aber ein Gott bist, der wiederherstellt. Der Dinge in Ordnung bringt. Da, wo wir uns einklinken dürfen. Und ich bitte dich, wenn heute Morgen Menschen da sind, die Dinge heimlich tun, die Dinge verheimlichen. Herr, dass ich es dir bringe, dass ich es ans Kreuz bringe, dass ich es dir bekenne. Ich danke dir, dass so viel Gnade und Liebe an diesem Ort ist. Ich danke dir, dass so viel Gnade und Barmherzigkeit an diesem Ort da ist, weil es deine Gemeinde ist. weil du der Herr der Gemeinde bist und weil du Menschen liebst. Danke, Jesus, dass du jeden heute Morgen berührst und dass er dieses Anliegen im Gebet mitträgt. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen.